Domradio. Das Thema.
Und am Mikrofon ist heute wieder Peter Kolakowski. Ich grüße Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Von Fitnesswahn und Präventionsgesetzen sind wir auf dem Weg in die Gesundheitsgesellschaft, haben wir unsere heutige Sendung genannt. Am 7. April öffnet in Köln wieder die größte Fitnessmesse, eigenen Angaben jedenfalls zufolge, der Welt, die FIBO. Und während eine noch eher kleine Minderheit völlig dem Fit- und Wellness-Fetischismus frönt, wird gleichzeitig die Zahl der Bewegungsfaulen immer größer, mit dramatischen Folgen. Warum ist das so? Was können wir ändern? Wie können wir tatsächlich zu einer Gesundheitsgesellschaft, zu einer salutogenetisch orientierten Gesellschaft werden? Dazu gleich mehr. Interessante Studiogäste wie immer auch hier in dieser Sendung. Mehr nach der nächsten Musik. Bewegungsbedingte Erkrankungen nehmen in der Statistik einen Spitzenplatz ein. Und die Politik, sie reagiert mit der Entwicklung neuer Gesetze, die nicht mehr allein die Krankheitsbekämpfung, sondern viel stärker den Präventionsgedanken bei jedem Einzelnen fördern sollen. Und auch die Wirtschaft ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung angehalten, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung für ihre Mitarbeiter zu initiieren. Und auch Krankenkassen wie die Generali locken Kunden mit günstigeren Tarifen, wenn sie sich gesundheitsbewusst verhalten oder anders ausgedrückt, wenn sie sich überwachen lassen. Neue Fitnesstrends schießen wie Pilze aus dem Boden, doch führt das alles wirklich zu mehr Gesundheit oder verbergen sich hinter diesen Geschäftsmodellen wirklich nur Geschäftsmodelle, an denen nur einer gesundet, nämlich der Anbieter? Hat die Sportpädagogik in den Schulen und Vereinen, die die jungen Menschen zum und durch Sport erziehen soll, versagt? Und wir müssen Gesundheits- und Bewegungserziehung sowie entsprechende Programme für jede Altersstufe gestaltet sein, um wirklich möglichst alle zu erreichen. Was können im Sport Tätige von der legendären Trimm-Dich-Bewegung der 80er Jahre lernen? Und schließlich wäre es nicht förderlicher, statt der Prävention das Konzept der Salutogenese nach Antonowski zu fördern? Über diese und andere Fragen diskutieren hier kompetente Experten. Ich darf zunächst begrüßen Stefanie Hofschläger. Sie ist Generalsekretärin beim DJK-Sportverband Deutsche Jugendkraft. Das hört sich jetzt sehr martialisch an, Frau Hofschläger. Ne? Deutsche Jugendkraft. Wie alt ist die Deutsche Jugendkraft?
Ja, die Deutsche Jugendkraft ist gegründet worden 1920. Da kommt der Name dann auch her. Wir sagen immer, in Italien gibt es ja auch Juventus Turin, ist so ähnlich. Also dieser Name ist durchaus in der Zeit viel verwendet worden. Da es ein bisschen irreführend ist, wir sind nämlich nicht nur ein Jugendverband, sondern die Hälfte unserer Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, die andere Hälfte sind Erwachsene, sagen wir eigentlich jetzt immer DJK Sportverband, aber es steht nach wie vor für die Deutsche Jugendkraft, da kommen wir auch her, da haben wir unsere Wurzeln. Der katholische Sportverband in Deutschland, 1100 Vereine, 500.000 Mitglieder, in über 100 Sportarten unterwegs.
Neuerdings auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement, zum Beispiel auch, hier im Bistum.
Ja, genau, hier im Bistum Köln. Also wir sind in zwei Diözesen in diesem Bereich unterwegs. Das ist das Bistum Paderborn und das Bistum Köln. Die Paderborner sind eher im Bereich der Ausbildung der Kindergärtnerinnen unterwegs, um die fit zu machen. Hier in Köln hat es einen Gesundheitstag gegeben beim Bistum, der sehr gut angekommen ist. Und die DJK bietet auch viele Kurse und Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Und auch im Bereich Sport und Spiritualität ist auch ganz spannend, gibt es viele Angebote.
Super. Neben Ihnen sitzt Lioba Lepping, freie Gesundheitsjournalistin und auch Mitorganisatorin des sogenannten Anti-Diät-Clubs. Wer jetzt nicht in Köln und im Rheinland wohnt, der kennt vielleicht nicht den Anti-Diät-Club. Lioba ist eine sehr nette Kollegin von mir und weiß eigentlich alles über die neuesten Fitnesstrends, berichtet auch immer relativ kritisch darüber, was ich sehr gut finde. Also mit einem erfreuten Auge, aber auch mit einem kritischen Auge. Also sie entdeckt da hinter diesen neuen Trends auch immer so die kommerzielle Seite und sagt auch, also immer die Frage, braucht man das wirklich oder kann man auch mit einfacheren Mitteln sich gesund erhalten? Aber was, Lioba, versteckt sich hinter dem Anti-Diät-Club? Erzähl mal ein bisschen.
Anti-Diät-Club, ja, der Name ist Programm bei uns im Kölner Stadtanzeiger, beim Magazin ist der Anti-Diät-Club vor 10 Jahren mit dem Magazin gegründet worden. Und es geht halt darum, nicht Kalorien zu zählen, sich nicht zu stressen, sondern einfach sich niedrigschwellig zum Sport, Sport ist schon wieder fast das falsche Wort,
zur Bewegung,
sich zu verabreden und zusammen sich in der Natur zu bewegen. Das ist in den meisten Fällen Nordic Walking oder Joggen oder Walken ohne Stöcke, sowas machen wir. Also wir laden die Leser ein, sich sich zu melden bei uns und zu sagen, ich gehe jede Woche meine Runde durch Porz-Zündorf, andere sollen mitkommen. Darum geht es uns. Damit man sich durch dieses Verabredetsein dann auch zwingt. Denn ich kenne, wie viele Leute, dieses Problem. Ach, es regnet ja, ne? Bleib ich mal lieber zu Hause. Und das wollen wir so ein bisschen. Ja,
aber also
wir wollen sehr niedrigschwellig in Schwung kommen. Und wir wollen uns nicht stressen. Gerade die FIBO und andere Fitness-Trends sind sehr, es geht oft sehr um Selbstoptimierung heutzutage, was mir nicht gut gefällt. Ne? Man zieht sich Fitnessarmbänder an, man hat Schrittzähler, alles wird vermessen und nachgehalten und streng beobachtet. Da gibt es auch eine Klientel, aber die ist nicht so unsere Zielgruppe.
Ich darf auch begrüßen Ines Fritsche. Ines Fritsche ist Physiotherapeutin und auch in der Salutogenese tätig. Zunächst, wie kamen Sie überhaupt zur Salutogenese und was ist es? Können Sie es vielleicht kurz beschreiben? Also Sie sind auf der einen Seite, was ich sehr spannend finde, Physiotherapeutin, also die klassische Körperarbeit, auch die Krankengymnastik, was man darunter versteht. Aber Salutogenese verfolgt einen anderen Ansatz. Welchen?
Ja, genau. Hallo. Ich bin ganz klassisch in diesem Gesundheitssystem ausgebildet, ganz pathogen. Wie entsteht Krankheit? Was ist Krankheit? Und habe anfangs natürlich auch so gearbeitet, was anderes wusste ich nicht, kannte ich nicht. Und habe aber sehr schnell gemerkt, weil ich einfach den Menschen zugehört habe, ein Interesse an den Menschen habe, habe ich gemerkt, dass es sehr viel mehr gibt oder dass auf der Körperebene die Probleme oft gar nicht behandelt werden konnten. Ich hatte immer auch ein Interesse, gerade für die Klienten, die vielleicht schon viel durch hatten auch, die wenig Ansprechpartner und wenig Therapiemethoden gefunden haben. Ich wollte immer wissen, ich war neugierig, ich wollte wissen, warum geht es ihnen nicht besser, warum können sie sich auch, ne? Da schließe ich mich auch meiner Vorrednerin an. Teilweise haben sie die Erfahrung gemacht, dass ihnen Bewegung gut tut, aber sie konnten es im Alltag nicht umsetzen. Sie haben es einfach nicht geschafft, durchzuhalten, obwohl sie wissen, dass es ihnen gut geht, besser ging. Und auf der Suche eigentlich, ich habe viel Erfahrung gesammelt, aber ich konnte sie nicht begleiten, die Patienten. Und habe dann gesucht, wie kann ich sie begleiten und bin so zur Salutogenese gekommen, die sich eben nicht mit der Entstehung von Krankheit beschäftigt, sondern die Frage stellt, wie kann ich Gesundheit fördern? Und Antonowski sagt eben, also der Urvater, sage ich mal, der Salutogenese Antonowski, sagt eben, die Frage ist entscheidend. Ja? Frage ich nach Gesundheit, wie ich Gesundheit entwickeln kann, ist nachher eigentlich meine Handlung eine ganz andere, als wenn ich sage, wie kann ich Krankheit bekämpfen? Und die Erfahrung habe ich schon, bevor ich von der Salutogenese wusste, einfach aus meiner Praxis auch erfahren, hatte aber weniger Handwerkzeug und habe das natürlich dann gelernt und seitdem auch ganz andere Behandlungserfolge und begleite Menschen ganz anders. Ja.
Sie sprechen auch von salutogenetisch orientierter Kommunikation, genau. So eine Art Gesundheitskommunikation. Genau. Genau. Ne? Wie sieht denn das aus? Also positiv besetzte Begriffe, Bilder zu benutzen, genau. Um die Menschen auch gesünder zu machen, genau. Im Kopf auch gesünder zu machen?
Nicht nur nach den Defiziten zu fragen. Also erstmal möchte natürlich der Patient, der zu mir in der Physiotherapie, ich arbeite also angestellt als Physiotherapeutin, selbstständig als Beraterin, der Patient, der in der Physiotherapie zu mir kommt, der möchte erstmal sein Leid klagen. Ja, deshalb kommt er zu mir und da gehe ich auch mit. Aber dann ist es die Frage, wie ich Fragen stelle. Ja? Dass ich beispielsweise frage, was er noch kann, statt was er nicht mehr kann. Dass ich frage oder auch selber gucke natürlich, was sind die Ressourcen, was sind die Möglichkeiten, die er hat, um sich in Richtung Gesundheit zu bewegen. Ja? Und das macht einfach, das wissen wir heute, dass es neurophysiologisch schon, also wenn wir die richtige Frage stellen, findet eigentlich schon ein Handlungsplan im Gehirn statt. Also das heißt, wir unterstützen ihn. Theodor Petzold, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, der hat die von der gesunden Selbstregulation gesprochen. Also das heißt, wir unterstützen ihn schon auf diesem Weg in die eigene, in die ganz autonome Selbstregulation, ja, indem wir eben anders kommunizieren, salutogen kommunizieren. Und das setzt sich natürlich auch in der Physiotherapie um heute. Ja.
Von Fitnesswahn- und Präventionsgesetzen sind wir auf dem Weg in die Gesundheitsgesellschaft. Die Lioba, meine Kollegin, Journalistin beim Kölner Stadtanzeiger, hat immer den Finger auf den neuesten Fitnesstrends. Was war denn das Letzte, worüber du berichtet hast? Du hast gerade gesagt, man blickt da bei den Namen teilweise gar nicht mehr durch. Ne?
Cross-Athletik schimpfte sich diese Form des Nach-Draußen-Gehens. Und so ein Wechsel von Übungen ist, glaube ich, angesagt heute. Wie man das auch immer nennt. Ne? Man macht Übungen, das können auch ganz normale sein, die man schon vor 1000 Jahren gemacht hat. Das sind Liegestützen, Kniebeugen. Das sind Sachen, die werden nie... sind immer innen sozusagen, haben dann nur verschiedene Namen. Und man macht dann noch, also so eine Art Zirkeltraining war das. Ne? Man macht Liegestützen, dann macht man einen kleinen Rennen. Man rennt ganz schnell, aber ganz intensiv. Ne? Es geht eigentlich nicht mehr darum, dass man ganz lange joggt. Ich hatte so fast das Gefühl, dieses Joggen ist allmählich out. Ist aber eine andere Art, ist wieder eine andere Sache. Da ging es jetzt halt nicht um Ausdauer, sondern wirklich auch um Kraft zu trainieren durch diese Muskelübungen wie Liegestützen oder den Partner. Es waren auch so Partnerübungen, wo man irgendwie zusammen Rücken an Rücken und dann Rumpfbeugen macht oder sowas. Und dann wieder irgendwie, wo man sich ganz schnell, ganz intensiv auspowert. Das hat auch unter anderem Namen Intervalltraining, ist auch so ein Stichwort, das ist heute auch sehr, sehr in offensichtlich. Ich verfolge das auch immer so vom Zaun aus sozusagen, weil ich selber auch immer denke, boah, das ist total toll, könntest du auch mal machen. Meistens mache ich es dann nicht, weil es sieht auch alles sehr, sehr anstrengend aus. Aber es ist jetzt gerade der Frühling beginnt, ne? Die Leute wollen alle raus und wollen was machen, was ich natürlich grundsätzlich auch sehr, sehr begrüße. Und wir machen jetzt beim Stadtanzeiger Magazin jetzt auch eine Draußensportserie, wo wir aber jetzt auch nicht nur so richtig professionelle Sportarten vorstellen, sondern auch Skateboard fahren oder Frisbee werfen oder sowas, wo man sich einfach trifft und Spaß hat. Oder Rugby oder Fußball auf der Wiese oder solche Sachen sollen da auch vorkommen und nicht nur so professionelles Bootcamps oder was es da gab in den letzten Jahren, wo die Fitnessstudios, was ich ja auch wieder ganz okay finde, dass die jetzt auch oft rausgehen und irgendwas im Park anbieten. Tai Chi im Park, wollte ich mich auch mal drum kümmern. Das gibt's ja, das kennt man so Bilder aus China, wo die Leute morgens im Park stehen und alle diese langsamen Bewegungen machen. Ich wollte mal herausfinden, ob es das in Köln gibt. Also ich bin dann auch immer neugierig und schaue mal, was es so gibt. Aber ich will nicht nur diese sehr professionellen Dinge da oder diese sehr selbstoptimierenden Sachen. Da bin ich so ein bisschen, liegt mir nicht so. Aber da gibt es natürlich eine große... Also ich finde, es gibt heute ein sehr breites Angebot. Man kann machen, was man will im Grunde, wer das möchte. Es gibt ja Leute, die sehr ehrgeizig sind und gucken wollen, habe ich jetzt schon wieder 3 Gramm abgenommen oder nicht. Das können die alles machen heute mit diesen Hilfsmitteln, die man hat und mit dem Training, was angeboten wird. Also im Grunde, es ist jetzt nicht nur alles schlimm, was es so gibt, aber es ist für jeden was dabei, ne? Der das professionell machen möchte, der nimmt sich halt heutzutage auch einen Personal Trainer. Ist auch was immer öfter gemacht wird, habe ich den Eindruck, dass man wirklich nicht nur da immer dieselben Übungen macht und immer dieselben Übungen macht im Fitnessstudio. Es passiert eigentlich nichts, sondern dass man jemand dabei hat, der einen auch antreibt, was ich auch gut finde als Konzept. Also ich könnte das eigentlich auch gebrauchen, weil wenn einer hinter einem steht und sagt, mach jetzt endlich, das macht schon einen Unterschied, als wenn man da wieder sitzt und dann denkt, ach, ich gehe jetzt doch nicht raus. Ne? Aber das kann man halt auch bei uns im Anti-Diät-Club haben, zumindest dieses Gefühl, dass man verabredet ist, ist schon wichtig. Wir haben halt einen festen Tag. Ich gehe immer dienstags zum Beispiel um 16:30 Treffpunkt am Fernsehturm und dann wird eine Runde gewalkt. Oft finde ich Ausreden, aber ich komme auch oft. Also das ist schon gut, weil immerhin tut es mir dann leid zu sagen, ich kann jetzt nicht, weil wieder irgendwas ist, weil ja die anderen auch auf einen warten.
Ne? Das ist ja bei Vereinen ähnlich. Ne? Also bei Vereinen ist es ähnlich, dass auch da eine gewisse Zeit vorgegeben ist, dass man sich dann trifft. Aber mit welchen neuen Angeboten müssen auch Vereine wie die Deutsche Jugendkraft, Frau Hofschläger, die Menschen locken, dass sie auch in den Verein kommen? Sie springen ja nicht auf jeden modischen Zug aus. Also ich habe jetzt gelesen, Paleogymnastik ist doch der Hammer, ja? Also wie man in der Steinzeit, wie die Leute sich in der Steinzeit fortbewegt haben, ja? So wie Frösche oder die Affen dann über den Boden laufen. Das muss man nun wirklich nicht haben. Geht auch ziemlich aufs Kreuz, muss ich sagen, selbst als Reha-Trainer. Aber gut, mit welchen Angeboten locken Sie die Leute hinterm Ofen oder von der Couch?
Also ich sage mal so, unsere Vereine haben natürlich das Problem, das ist für ein Fitnessstudio natürlich einfacher, dass es auch oft um Hallenzeiten geht. Also es ist schon so, dass wir eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht um Mitglieder, zumindest in der Regel, kämpfen müssen, sondern die Hallen sind voll. Und es geht aber darum, dass der Kinder- und Jugendsport immer mehr nach hinten rutscht. Und das sind die Zeiten, die früher auch die Erwachsenen zur Verfügung hatten. Das heißt, es gibt Kernzeiten, um die sich auch alle streiten. Dann gibt es aber Zeiten, wo, sage ich mal, auch Luft ist, insbesondere natürlich in den Morgenstunden, sofern die Halle nicht vom Schulsport besetzt ist, und da kann man natürlich auch nochmal gezielt neue Sachen anbieten. Ich sag mal so, diese Zumba-Welle ist auch nicht an der DJK vorbeigegangen als ein Beispiel. Es ist nur so, der Trainer, der das anbietet, das ist alles zertifiziert. Die Ausbildungen sind relativ teuer. Sie dürfen das auch nicht dann einfach so nennen. Und die Geräte sind zum Teil, die da neu angeboten werden, auch sehr teuer. Und das stellt sich natürlich manchmal auch die Frage, braucht man das wirklich? Es gibt aber auch ganz tolle Sachen, die mit den Mitteln, die schon in der Halle gemacht werden können, die wirklich richtig Spaß machen und wo man auch so den Couch-Potato wirklich in die Halle kriegt. Auch wegen der Gemeinschaft. Also es gibt zum Beispiel diese Geschichte, Trump's Alive heißt das Produkt, das jetzt auch zertifiziert ist. Da kann man aber im Prinzip, geht es um die großen Gymnastikbälle, auf denen man trommelt. Und dann gibt es so bestimmte Dinge, wo man auch um den Ball herum. Das macht einen irren Spaß in der Gruppe. Also das ist wirklich... Also das ist wirklich der Knaller, das Ding. Und da werden gar nicht so viele Mittel gebraucht, weil in der Regel ist das ja in der Halle da. Und da ist es auch, sage ich mal, wenn man ein fitter Übungsleiter ist, nicht so schwer, sich reinzuarbeiten.
Sie haben gerade ein schönes Stichwort genannt, auch die Leobar, braucht man das alles. Ne? Jetzt möchte ich Sie fragen, Frau Fritsche, Physiotherapeutin auf der einen Seite. Die Leute kommen zu Ihnen, teilweise mit bewegungsbedingten Erkrankungen, und sagen, ich müsste eigentlich was tun. Braucht man das wirklich alles? Braucht man wirklich die Geräte, die dann nur rumstehen? Oder kann man teilweise vielleicht schon durch einfache Dehnungsübungen oder Kraftübungen auch mit einer Flasche Wasser oder mit einem Theraband, kann man die Leute nicht schon da mobilisieren? Also auch mal ein ganz klares Bekenntnis vielleicht für die eigene körperbetonte Arbeit mehr, ohne Geräte oder mit wenigen Geräten?
Ja, eine ganz wichtige Frage eigentlich. Also ich kenne ganz viele Patienten, ganz viele Menschen, die den Trend nachrennen und im Grunde konsumieren. Ja, dann ist es nicht mehr das, was sie vielleicht wirklich brauchen, sondern da ist was Neues, das motiviert sie für einen kurzen Moment und sie machen damit. Ich glaube, dass alles schon da gewesen ist, was Bewegung wirklich ausmacht. Es gibt ganz tolle alte Konzepte. Ich finde es völlig in Ordnung, auch mal was Neues, auch mal mit einem neuen Gerät, auch ich habe da als Physiotherapeutin Spaß dran, auch mal was mit reinzubringen. Aber es ist de facto in der Theorie nichts Neues dahinter. Und das verwechseln Patienten gerne, die dann sagen, und das wird mir jetzt was bringen. Und ich als Physiotherapeutin habe da eine ganz andere Meinung dazu. Es gibt, also ich habe natürlich krankheitsbedingt Menschen bei mir, also nicht die Gesunden. Deshalb ist meine Seite natürlich auch einseitig. Aber ich habe die Erfahrung, dass Menschen entweder sehr frustriert sind vom Sportunterricht. Ja, da bin ich bei dem Thema, wenn ich nachfrage. Also ich muss die gar nicht in die Bewegung begleiten, sondern eher in das, was sie dahinter verstehen.
Und hier geht's weiter mit der Sendung von Fitnesswahn und Präventionsgesetzen. Ich darf noch mal ganz herzlich begrüßen Stefanie Hofschläger. Sie ist Generalsekretärin beim DJK Sportverband. Leobar Lepping, sie ist freie Gesundheitsjournalistin beim Kölner Stadtanzeiger und Mitorganisatorin vom Anti-Diät-Club. Und Ines Fritsche, Physiotherapeutin und salutogenetisch orientierte Beraterin und Coach und in der Ausbildung für Therapeuten tätig. Ja, wir haben gerade so eine kleine Übung gemacht hier, nach den Nachrichten auf einem Bein stehen, sind wir doch schon ganz schön in Bewegung gekommen. Und man braucht eigentlich gar nichts, ne? Man braucht ein bisschen Gleichgewichtsgefühl, oder?
Ich bin schon im Schwitzen, ja. Ja, ja. Das merkt man wieder. Ich sollte öfter was machen, ja. Ja, aber ich finde das tatsächlich schwierig, diese Sachen. Man macht mit der Hand das und mit dem Bein was anderes. Das ist schon wieder hier oben kompliziert, ne? Fürs Gehirn, glaube ich.
Es gibt ja auch dieses Gehirnjogging, ne? Also Gehirnjogging, genau. Mit körperlicher Bewegung. Ja. Das ist auch so ein Trend, Frau Hofschläger, der jetzt so in der letzten Zeit aufgekommen ist. Gerade auch so, was die Diskussion damals anging, so Alzheimer, Demenz, wie kann man dem vorbeugen? Es gibt ja auch da Studien an der Sporthochschule in Köln, die ganz klar sagen, wenn man sich körperlich betätigt, dann fördert das auch...
Dazu muss ich gerade Werbung machen, weil zu dem Thema machen wir am 3. Mai tatsächlich auch einen Vortrag im Studio Limon. Bieten wir ja auch regelmäßige Vorträge an. Da habe ich tatsächlich auch einen Experten von der Sporo gewinnen können, der dazu was sagt, dem Gehirn auf die Sprünge helfen durch Bewegung. Das ist so ein bisschen das Motto. Wir müssen es noch genauer definieren. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es wird demnächst.
Super. Also, 3. Mai ist vorgemerkt im Studio im de Mans. Das ist ein sehr schönes, kleines Veranstaltungssaal des Kölner Stadtanzeigers, der Schauberg-Dumont-Gruppe. Und dort finden regelmäßig Vorträge, Diskussionen, Veranstaltungen statt, die unter anderem von der LIOBA auch organisiert werden. Ist eine sehr schöne Geschichte, weil dort immer wirklich gute Experten da sind, auch neue Entwicklungen gezeigt werden, auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse leicht verständlich vorgestellt werden. Wir haben das gerade schon angesprochen. Man braucht eigentlich nicht so viel, um sich zu bewegen. Und du hast es gerade angesprochen, LIOBA, Sport und Bewegung. Das sind eigentlich so zwei verschiedene Pole. Was ist Sport für dich und was ist Bewegung für dich? Ist das nicht dasselbe?
Also als ich zuletzt diesen Termin hatte in puncto Crossathletik, da sagte die Trainerin auch, Sport hat auch immer ein Wettbewerbselement. Wo ich sagte, ja, na klar, eigentlich schon. Und eigentlich ist es ja auch gut so. Man will sich ja mit anderen vergleichen. Wer ist besser, wer ist schneller? Das ist ja was, was man auch, was auch angeboren ist. Das ist ja nicht nur schlecht. Nur viele haben das vielleicht mal als negativ erlebt. Und Bewegung ist für mich erstmal, dass man überhaupt sich bewegt und nicht sich ins Auto setzt, dass man seine Brötchen zu Fuß holt und solche Sachen. Ganz dumme Kleinigkeiten, die Treppe benutzen und nicht den Aufzug und möglichst daran Spaß haben. Sport ist für mich schon wieder so eine andere Schublade. Da wird es schon ein bisschen professioneller, würde ich mal sagen. Das ist schon, wie man es im Sportunterricht gelernt hat, irgendwie, da wird 100 Meter, da steht der Lehrer mit der Stoppuhr und solche Sachen. Es kann auch Spaß machen, das finde ich ist alles nicht verwerflich, ne? Aber man muss halt sich selber fragen, was will ich?
Und die Bewegung?
Und brauche ich den Sport oder reicht mir das, dass ich mich bewege und daran Spaß habe und die frische Luft habe? Und meistens, und man sagt ja auch, dass das hilft gegen Verstimmung, depressiver Art und so weiter. Und es ist ja auch tatsächlich so. Ich sehe es ja bei mir selber und ich denke, ich bin der Durchschnitt, ich bin ziemlich repräsentativ. Wenn es mir gut tut, tut es allen anderen auch gut, wenn ich mich dann aufgerafft habe. Ich finde es vorher immer furchtbar und denke, oh nein, gleich muss ich da eine Stunde rumlaufen im grünen Gürtel. Und wenn ich es dann hinter mir habe, denke ich immer, wunderbar, habe wieder nette Gespräche geführt mit den anderen, die dabei waren. Ne? Wir sind ja auch nur in dem Tempo unterwegs, in dem man sich noch unterhalten kann. Das soll ja auch,
und die Bewegungskultur,
wie gesagt, Spaß machen.
Genau, die Bewegungskultur hat sich ja auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren, Frau Hofschläger. Also früher, ganz früher in den Sportvereinen, da war wirklich das klassische Barren und Reckturnen noch angesagt. Natürlich auch andere Sachen, die typische Leichtathletik, aber Sie haben das gerade so schön angesprochen mit dem Drums for Life oder mit dem Zumba und so weiter. Also Sie bieten viel mehr Bewegung, Sie machen viel mehr wirklich Bewegungsangebote und nicht diese Sportangebote, was eigentlich hinter dem Begriff Sport sich verbirgt, wollen wir gleich nochmal ein bisschen erklären. Aber auch Sie sagen, wir wollen die Leute in Bewegung bringen. Ne? Also nicht so diese klassische Sportgeschichte mit Konkurrenz und Leistung und so weiter. Du musst jetzt in einer bestimmten Zeit. Ne? Also das ist nicht mehr die Aufgabe auch eines Sportvereins eigentlich, oder?
Also wir sind tatsächlich der katholische Verband für Leistungs- und Breitensport. Und dieser Breitensport hat ja die Trimmlich-Bewegung, wurde ja auch schon angesprochen, gibt es in Deutschland ja auch schon lange. Ich will nur einfach erinnern, da jeder hat bestimmt, ist er selber oder die Eltern oder Großeltern sind in der Sportgruppe, in der Männer- oder Frauensportgruppe ist das ganz viel. Heute heißt das dann Seniorensport, treffen sich zum Teil seit 30 Jahren, erleben diese Gemeinschaften den Sport miteinander. Und das ist schon Sport, was die da machen. Aber da wird trotzdem keine Leistung gemessen. Man kommt ins Schwitzen, sage ich jetzt mal. Und das gehört auch so ein bisschen dazu. Also Sport ohne Schwitzen ist schwierig. Also da, okay, im Wasser vielleicht, aber auch da, ne?
Gut. Aber ja, man kann sich bewegen, ohne zu schwitzen, das geht.
Das müsste jetzt wiederum jemand anders sein.
Ich glaube,
nein. Wir wollen, meine Damen, einen anderen Experten noch zu Wort kommen lassen. Und zwar, das ist Professor Michael Treyer. Er ist an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in NRW, Organisationspsychologe und Forscher im Bereich des Gesundheitsmanagements und auch gleichzeitig Autor des Buches Betriebliches Gesundheitsmanagement, erschienen bei Springer. Und ich habe vorab mit Professor Michael Treyer sprechen können, und zwar inwieweit auch jetzt Betriebe und Unternehmen wirklich das betriebliche Gesundheitsmanagement, wo auch Salutogenese eine wichtige Rolle spielen sollte, inwieweit die Unternehmen das tatsächlich ernst nehmen oder eben dann auch mit Luftblasen anreichern, weil es vielleicht auch Geld gibt dafür im Rahmen von Präventionsgesetzen. Aber dazu sagt Ihnen Herr Professor Michael Treyer jetzt am besten selber was.
Herr Professor Treyer, ich grüße Sie ganz herzlich und ich möchte Sie als erstes fragen, warum noch ein Buch über betriebliches Gesundheitsmanagement?
Ja, gibt schon sehr gute Bücher, gerade in diesem Bereich. Jedoch ein Bereich wurde bislang immer etwas, ja, ich sag mal, zu gering berücksichtigt, nämlich das Thema Gesundheitscontrolling, also sozusagen den Nachweis der Wirksamkeit betrieblicher Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung.
Warum wurde das bislang so vernachlässigt?
Ja, ich sag mal, viele haben gestartet mit Projekten und dergleichen, kurzfristig Modelle aufgesetzt, aber sie haben niemals den Nachweis gebracht, dass das ganze Thema auch tatsächlich ein, ja, Gewinn hat, sowohl für Mitarbeiter auf der sozialen Seite, aber auch einen betriebswirtschaftlichen Gewinn. Und wenn man jetzt Gesundheitsmanagement nachhaltig umsetzen will, auch im Rahmen des demografischen Wandels, ist es natürlich sehr wichtig, weg von diesem asthmatösen BGM zu kommen, hin zu einem nachhaltigen und Konzept, was auch beweisen kann, dass es wirkt.
Sie haben von dem asthmatösen BGM gesprochen. Ich möchte das Ganze noch etwas erweitern. Wir haben oft die Tendenz, dass Betriebe zwar im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung mehr und mehr machen, das sind aber oft nur punktuelle Einzelmaßnahmen, ein kleines Feuerwerk, was dann abgebrannt wird, um auch die Mitarbeiter so ein bisschen zu beruhigen. Was, Herr Professor Treyer, ist denn der Unterschied zwischen betrieblicher Gesundheitsförderung und betrieblichem Gesundheitsmanagement?
Ja, sind für mich zwei wesentliche Unterschiede. Zunächst einmal setzt Gesundheitsmanagement immer sozusagen die Verhältnis- und Verhaltensebene um und versucht, deren Zusammenwirken zu berücksichtigen. Der zweite Punkt ist, setzen bei Gesundheitsmanagement berücksichtigen wir mehr Anspruchsgruppen. Das heißt, wir haben ja unterschiedlichste Gruppen in Organisationen, beispielsweise den Arbeitsschutz, die Arbeitsmedizin, die Personalentwicklung, das betriebliche Eingliederungsmanagement. Sie sollen gemeinsam sozusagen in einer konzertierten Aktion das Thema gesunde Organisation stärken und dieses Ziel vor Augen haben. Und drittens, im Gegensatz zur Gesundheitsförderung, baut das Gesundheitsmanagement erstmal auf eine diagnostische Ebene auf. Das heißt, sie schaut genau, wo sind Baustellen, und jede Organisation hat spezifische Baustellen, um dann gezielt in dieser Landkarte der gesunden Organisation den Weg zu finden, der nachhaltig auch tatsächlich, ja, ich sag mal, entsprechende, ja, Gewinne einfahren lässt, sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Arbeitgeberseite.
Bewegungs- und ernährungsbedingte Erkrankungen nehmen in der Statistik Spitzenplätze ein, Herr Professor Treyer. Ja. Inwieweit kann auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung betriebliches Gesundheitsmanagement dazu beitragen, die Menschen an sich gesünder zu machen? Oder dient BGM nicht eher dazu, die Menschen vielleicht noch ein bisschen mehr auszubeuten, auszulutschen, wenn man mal bei Wikipedia unter betriebliches Gesundheitsmanagement nachsieht? Da steht dann drin, ich zitiere, Ziel des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es, die Belastungen der Beschäftigten zu optimieren und die persönlichen Ressourcen zu stärken. Da haben wir wieder die Optimierung des sogenannten Humankapitals.
Also zunächst einmal muss man an der Stelle auch sehr deutlich sagen, Gesundheitsmanagement ist jetzt erst einmal kein individueller Ansatz. Das heißt, das Ziel von Gesundheitsmanagement ist es eigentlich nicht, dass jetzt eine Person gesünder wird, sondern Gesundheitsmanagement ist tatsächlich eine kombinierte Organisationsstrategie, die die Wahrscheinlichkeit von, ja, ich sag mal, Erkrankungen zum Beispiel, arbeitsbedingten Erkrankungen oder auch Beanspruchungen reduziert. Das heißt, vom Prinzip her ist das Gesundheitsmanagement, hat zweifelsohne auch das Ziel, Humankapital zu steigern. Das heißt, die Arbeitsfähigkeit unserer Mitarbeiter und auch die Beschäftigungsfähigkeit unserer Mitarbeiter zu steigern. Aber, das ist richtig, es wird oftmals oder man findet es manchmal vor, dass sie eine Tarnkappe sein kann für Prozesse, die jetzt, sagen wir mal, nicht gerade im Sinne einer gesunden Organisation sind. Leistungsverdichtung, Leistungssteigerung, Arbeitsverdichtung, bis hin zu Restrukturierungsprozessen, wo dann das BGM gewisserweise missbraucht wird. Und da muss man natürlich aufpassen, das BGM ist keine Tarnkappe für derartige Prozesse, sondern das BGM hat eben das Ziel, tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für arbeitsbedingte Erkrankungen im Sinne der Prävention zu minimieren, beziehungsweise arbeitsbedingte Erkrankungen oder auch andere Erkrankungsformen der in der Arbeitswelt besser zu begegnen und einen Rahmen zu schaffen, in dem sozusagen die Arbeitsfähigkeit langfristig auch im demografischen Wandel aufrechterhalten werden kann. Das ist sozusagen das Kernziel von Gesundheitsmanagement, wo natürlich Gesundheitsförderung eine ganz wichtige, mit den Klassiker Entspannung, Ernährung und ich sag mal Bewegung wichtige natürlich ja Zielgröße auch ist.
Bräuchten wir dann nicht auch vielleicht ethische Maßstäbe im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements?
Richtig, damit beschäftigt sich ja in gewisser Weise das ganze Thema der Gesundheitskultur und auch Führungskultur. Beide Themenfelder befassen sich letzten Endes auch mit der Fragestellung, wie sozusagen Gesundheit als Wert in einer Organisation verstanden wird und wie beispielsweise auch Führung mit im Sinne der gesundheitsgerechten oder gesunden Führung mit solchen Themenfeldern wie Krankheit, Fehlzeiten und dergleichen umgeht. Das sind natürlich auch schon ethische Dimensionen, wobei ich denke, und das ist auch so ein Ziel, was wir verdeutlichen wollen, Gesundheitsmanagement kann sehr wohl auch einen wirtschaftlichen Beitrag zur Steigerung der Fitness der Organisation leisten. Es ist also nicht nur, wie oft manchmal so ja, implizit gesagt wird, Sozialklimbim. Das heißt, das eine widerspricht nicht dem anderen.
Wir haben jetzt viel über betriebliches Gesundheitsmanagement gesprochen. Sie sind da einer der Experten, der Führenden in Deutschland. Ich möchte vielleicht noch zwei Schritte zurückgehen. Müssten wir auch nicht viel mehr in früheren Jahren, zum Beispiel im Schulsport, mehr Fragen der Gesundheit, der gesunden Lebensführung, der Salutogenese viel stärker einfließen lassen, anstatt den Sportunterricht immer noch aus rein Leistungs- und konkurrenzfördernden Aspekten anzusehen. Was denken Sie?
Dem pflichte ich vollends bei, weil das ist generell ein Grundproblem, dass wir das Thema, ja ich sag mal, aus salutogenetischer Sicht, das Thema jetzt meistens erst im demografischen Wandel betrachten. Das heißt, wir betrachten oft Mitarbeiter 45 plus. Und ich mache einige Projekte, wo wir gerade sagen, wir fangen schon bei den Auszubildenden an. Weil das ist sozusagen noch früher, selbstverständlich Schule, denn das ist unsere Zielgruppe, wo wir hier investieren im Bereich der Gesundheitseinstellung, des Gesundheitsverhaltens, auch im Sinne der Resilienz und der Selbstwahrnehmung, der Selbstachtsamkeit. Das sind natürlich Investitionen, die kann man nicht nachweisen, wie sie sich später rechnen werden, aber man kann vermuten, dass natürlich das sehr stark nachhaltige Effekte haben kann. Das heißt, je früher wir beginnen, desto mehr reduzieren wir natürlich auch Risikofaktoren, die aus Risikoverhalten münden, auch in Zukunft.
Ja, das war gerade Professor Michael Dreyer von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen, Organisationspsychologe und Autor des Buches Betriebliches Gesundheitsmanagement, was jetzt unlängst in Neuauflage bei Springer erschienen ist. Ja, Frau Fritsche, Physiotherapeutin, Salutogenese, ich würde Sie ruhig als Expertin bezeichnen, nicht nur als Ausbilderin, sondern Sie arbeiten auch in dem Bereich. Sie haben da einige Anmerkungen, gerade zu der Diskussion mit meiner Kollegin Lioba und auch zu Herrn Dreyer.
Also ich denke, dass wenn wir über Gesundheit reden und Bewegung im Gesundheitssektor, kommen wir also um eine individuelle Ansicht eigentlich und auch eine individuelle Förderung oder Behandlung, sage ich mal, gar nicht drumrum. Das ist natürlich ein finanzieller Aspekt, das ist schon ganz klar. Aber was ich erlebe in der Praxis, gibt es einfach gar nicht diese Schubladen. Ja? Wenn ich wirklich Gesundheit fördern möchte, gibt es diese Schubladen nicht. Es gibt ja auch Ansichten in der im Gesundheitsmanagement, dass es gar nicht nur um Bewegung geht, sondern auch um so eine emotionale Zugehörigkeit, ja, dass das eigentlich die größte Gesundheit und Zugehörigkeit und auch Leistungssteigerung ist in Betrieben. Ja. Zur Bewegung würde ich gerne nochmal sagen, also jede Bewegung findet im Kopf statt, das muss man sich einfach klar machen. Jede Bewegung findet im Kopf, im Gehirn statt und die Muskeln werden im Grunde nur angesteuert, ja. Und was ich relativ häufig erlebe, ist, dass also so ein Bewusstsein und auch ein Körpergefühl fehlt. Und bevor wir das Thema hatten wir vorher, bevor wir überhaupt in den sportlichen Bereich gehen sollten, ja, geht es eigentlich um die Basis von Bewegung. Ja, was fühlt sich gut an? Wir Menschen, wir haben, glaube ich, ein natürliches Bedürfnis, uns zu bewegen, das wieder anzuregen, zu spüren, was fühlt sich gut an und nicht auf den anderen zu gucken, was eben vielfach im Sport stattfindet. Der kann schneller, weiter, höher. Nee, sondern was tut mir gut? Wenn wir über Gesundheit reden, geht es eigentlich darum, was brauche ich? Und darf ich mir das auch nehmen, mich einfach so zu bewegen, wie es mir gut tut? Da gibt es ganz tolle Konzepte, Feldenkreis als Beispiel.
Alexander-Technik, ein anderes Beispiel.
Ja,
ne?
Ne? Also die einfach darauf eingehen, wo hole ich ihn ab, wie bewegt er sich gerne. Im Grunde Kinder im ersten Lebensjahr machen das genauso, die probieren aus, die bewegen in alle Richtungen und haben Spaß an Bewegung. Ja.
Ganz kurz noch vom himmlischen Hit, Frau Hofschläger, was so dieses betriebliche Gesundheitsmanagement angeht, ich denke, Ihr Konzept hat sich da auch wiedergefunden, was der Herr Professor Dreyer von sich gegeben hat. Wie sieht es aus denn so Sachen mit Sozialkultur? Spielt das auch eine Rolle? Also nicht nur die klassische Bewegungsprogramme und die Ernährungsprogramme, Kantinenumstellung. Wie fördert man im betrieblichen Gesundheitsmanagement, Sie haben ja auch einen ethischen Anspruch als DJK, wie fördert man die Sozialkultur? Also Respekt vor anderen und so weiter, das hat ja auch mit Gesundheit zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es nochmal ganz wichtig, um nochmal darauf zurückzukommen, den Menschen da abzuholen, wo er auch ist. Das ist ja das Spannende nochmal an dieser betrieblichen Geschichte, dass man nicht unbedingt aus dem Betrieb raus muss, sondern sogar die Möglichkeit hat, es im Betrieb was für sich zu tun. Wobei ich auch voll zustimmen würde, es macht keinen Sinn, jetzt zum Beispiel in jeden Arbeitsplatz den optimalen, tollen, teuren Gesundheitsstuhl zu setzen, wenn die Hälfte der Leute den überhaupt nicht braucht, weil die brauchen dann wiederum was anderes. Und wenn ein Betrieb bereit ist, sich darauf einzulassen und auch nach den Einzelnen zu gucken, also im Prinzip auch den Mitarbeitern zuzuhören und zu analysieren, was braucht in dem Fall der Einzelne und wie kriege ich das aber dann wieder in größeren Betrieben, geht das in Gruppen zusammengefasst, in der Gemeinschaft, wo man sich auch austauschen kann darüber, dann ist das eine ganz tolle Sache.
Meine Theorie ist ja, und da bleibe ich auch, Schulsport macht krank. Das kann man nun belächeln, aber wenn ich mir angucke, ich möchte das auch begründen, Frau Hofschläger darf gleich zurückschlagen. Wir haben auf der einen Seite den Anspruch des Schulsports, er soll die Menschen zum und durch Sport erziehen. Wir haben auf der anderen Seite die Statistiken, die sagen, dass über 50% der Bevölkerung überhaupt keinen Sport macht und dass bewegungsbedingte Erkrankungen einen Spitzenplatz einnehmen. Also für mich heißt das, im Schulsport läuft definitiv eine ganze Menge falsch. Und es gibt ja auch eine Studie der Universität Augsburg, die haben mal untersucht, inwieweit die jungen Menschen im Sportunterricht gedemütigt werden, dadurch, dass sie halt nicht die Leistung bringen, die sie bringen sollen. So, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, inwieweit soll man Sport kommt ja aus dem Englischen und hat ja mit Sport überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern dass sie Kartenspielen, auf die Jagd gehen, konkurrieren, Wettbewerb und so weiter, inwieweit wir nicht mehr hinkommen müssen zu einer Bewegungskultur oder zu einem Bewegungsunterricht, der auch zum Beispiel andere Disziplinen mit einbezieht. Da hat sich zweifellos eine ganze Menge getan, Frau Hofschläger. Sie haben von Ihren Kindern erzählt, Sie haben gesagt, also klar, da liegt vieles im Argen, da hat sich aber auch viel getan, ne?
Ja, also ich muss sagen, 6 Kinder, alle begeistert im Sportunterricht mit dabei, auch ganz neue Sportarten da kennengelernt. Einer meiner Söhne zum Beispiel im Berufskolleg Ultimate Frisbee gespielt, ganz toll. Und ich muss sagen, also auch die Sportlehrer, da hat sich schon eine Menge getan. Der Sportunterricht ist nicht mehr so, wie, sage ich jetzt mal, die Generation der 40-, 50-Jährigen den vielleicht noch erlebt hat. Es funktioniert anders. Und die Sportlehrerausbildung ist auch eine andere geworden. Und zu der Demütigung wollte ich auch nochmal sagen, also im DJK Sportverband ist es so, dass in der Übungsleiterausbildung da wirklich ein ganzer Part zugemacht wird.
Das ist ein großes Thema für Sie.
Ja,
ne?
Ist ein Riesenthema für uns. Wie werden zum Beispiel Gruppen ausgesucht? Was ist mit denen, die vielleicht in das Spiel sich nicht ganz so einbringen können, weil sie vielleicht auch ein körperliches Defizit haben? Also wir nehmen alle mit und schauen auch sehr danach und haben auch Methoden dafür. Und ich meine auch, dass das in der Sportlehrerausbildung durchaus eine Rolle spielt. Natürlich, wer sich nicht dafür interessiert, der geht dann vielleicht auch nicht hin. Aber der klassische Sportunterricht hat sich doch geändert. Also ich breche ein bisschen die Lanze für die Sportlehrer und den Sportunterricht. Und es ist bedauerlich, dass Sportunterricht auch oft, das ist oft das erste Fach, das dann ausfällt. Die Hallensituationen spielen da auch eine Rolle. Der Sport, das hatten wir eben auch, wird der Sport wirklich ernst genommen von den Kollegen? Sehen Sie, Bewegung macht auch schlau, sagen wir. Ist das wirklich Thema in der Schule? Ich glaube, nein.
Wir haben ein Buch hier auf dem Tisch liegen, das nennt sich Motopädagogik und da geht es im Wesentlichen darum, dass man schon kleine Kinder an Bewegung heranführen soll, obwohl ja Kinder sich von sich aus sehr gerne bewegen. Also wir können von den Kindern oder damals, als wir Kind waren, eigentlich noch eine Menge lernen. Motopädagogik, die Ausbildung Motopädie wird zum Beispiel angeboten am Berufskolleg in Bergisch Gladbach. Eine sehr kompetente Kollegin dort ist Riele Manitz, die auch bald hier Gast in unserer Sendung sein wird. Aber nochmal zu der Frage, was, Frau Fritsche, können wir von Kindern lernen, was Bewegung angeht? Eine ganze Menge. Also dieses Ungezwungene, ja. Wann geht denn das verloren eigentlich? Also wenn man anfängt, sich zu etablieren oder wenn man dann anfängt, in der Schule sitzen zu müssen, ruhig sitzen zu müssen und so weiter. Es gibt ja ganz viele Konzepte, auch bewegte Schule zum Beispiel. In Hessen wurde da relativ viel gemacht, wo man im Unterricht, während man Referate hält, gymnastische Übungen macht oder sich einfach bewegt, durch die Klasse läuft und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele gute Bücher auch dazu zum Thema bewegte Schule.
Ja, also ich denke, dass Bewegung ein natürliches menschliches Bedürfnis ist, womit wir geboren werden, wenn wir gesund sind. Und wie alle Bedürfnisse, die wir haben, sind wir im ständigen Austausch mit der Umwelt. Und es ist einfach die Frage, wie die Umwelt darauf reagiert. Ja. Also es gibt ja Eltern, die wollen nicht, dass sich ihre Kinder bewegen aus Angst oder weil es eben anstrengender ist. Ja, also das fängt schon ganz früh eigentlich an, je nachdem, wie die Umwelt reagiert. Und dann natürlich der Klassiker im Sportunterricht. Wenn wir nicht mehr nach Leistung gucken, sondern nach dem, was uns gut tut, ja, wie in allen Lebensbereichen wir das machen sollten, dann kann eben Bewegung wieder auch individuell gemacht werden, ohne diesen also ohne an die Vergleiche zu denken. Also ich glaube, das fängt ganz, ganz früh an, schon wie Eltern auf Bewegung reagieren. Sitz still, halt die Beine still beim Essen, beweg dich nicht. Ne? Also, und geht natürlich dann weiter, klar.
Mit dem Thema Bewegung beschäftigt sich auch Dr. Bernd Gimbel. Er ist Doktor der Sportwissenschaft, Leiter zweier Gesundheitsinstitute und Autor des Fachbuches Körpermanagement, erschienen bei Springer. Auch darin beschäftigt er sich mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, aber auch mit Körperorientierung. Ich habe ihn vor der Sendung kurz fragen können, was für ihn denn Bewegung und Sport miteinander zu tun hat.
Eines fällt bei Ihren Vorträgen auf: Sie reden lieber von Bewegung als von Sport. Erklären Sie uns den Unterschied.
Ja, es geht um Gesundheit und Bewegung oder jeder Mensch weiß eigentlich, Bewegung ist gesund und viele sind halt keine Sportler und haben keine positiven Erfahrungen mit dem Sport. Und das ist ein Grund, warum ich also lieber von Sport rede. Es gab ja schon viele Erfahrungen, wo die Sportlehrer einfach den Sport nicht so gestaltet haben, dass der motivierend war und letztendlich das Ziel verfehlt hat, lebenslang letztendlich zum Sporttreiben zu verführen. Und ja, also aus diesem Grund ist es, denke ich, weitaus günstiger, von Bewegung zu reden, weil einfach viele mit Sport nichts am Hut haben. Ja.
Der Körper will ja bewegt werden, Bewegung ist heilsam, trotzdem bewegen sich die Menschen zu wenig. Warum? Und jeder weiß, dass Bewegung gut tut.
Es fehlt in vielen Fällen an der Erfahrung auch. Was macht denn die Bewegung mit meinem Körper? Wenn einer in der Komfortzone jetzt Jahrzehnte war, dann fällt es ihm schwer, wieder loszulegen oder generell wieder den Körper in Schwung zu bringen, Bewegung zu bringen. Und wenn er es dann tut, dann ist es halt reiner Aktionismus. Das heißt, er überlastet sich womöglich, das macht ihm dann wieder keinen Spaß und so kommt dann ein Zirkel rein, dass er spätestens nach 4 Wochen, wenn es überhaupt zu lange anhält, dann plötzlich sagt, okay, nee, ist doch nichts für mich.
Bewegungsbedingte Erkrankungen liegen auf Rekordniveau, aber es gibt auch durchaus Erkrankungen, die nicht direkt mit Bewegungsarmut in Zusammenhang gebracht werden. Zum Beispiel Depressionen, sogar Alzheimer. Also alles spricht eigentlich für die Bewegung. Wie kann man den inneren Schweinehund bekämpfen, der immer so schön zitiert wird? Nur durch Druck, durch Krankheit, durch Leidensdruck?
Nein, also ich glaube so ganz und gar nicht, weil im Prinzip jeder weiß, wir müssen uns mehr bewegen, wir müssen uns besser ernähren, wir müssen weniger Stress haben. Das weiß ja jeder. Aber trotzdem wird es nicht gemacht. Das heißt also, wir müssen Wege finden, um diese Erkenntnis aus dem Kopf in die Füße zu bekommen. Und das ist schwierig, aber es gibt Möglichkeiten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Emotion da eine gewisse Rolle spielt. Das heißt, es muss mit Bewegung, positive Emotionen, muss Wohlbefinden verknüpft sein. Außerdem müssen Erfolgserlebnisse geschaffen werden. Und diese Erfolgserlebnisse, die bekomme ich meines Erachtens nur, wenn ich zielgerichtet an die Sache rangehe. Das heißt, wenn ich am Anfang mit einer Diagnostik einsteige, damit ich weiß, wo ich stehe, wenn ich im nächsten Schritt Ziele formuliere, wo will ich hin? Wenn einer kein Ziel hat, dann muss er sich nicht wundern, dass er nirgends ankommt. Gibt so ein schönes Sprichwort. Das ist auch so. Das heißt also, wenn einer ein attraktives Ziel formuliert, dann wird er daran da auch eher hin trainieren. Und wenn er es dann erreicht hat, dann ist er so motiviert, das ist auch eine Frage von Biochemie im Kopf, dann ist er so motiviert, dass er letztendlich dann auch weitermacht.
Nun mal ganz kurz, ganz praktisch. Wir haben ja eine Fülle von Angeboten, wie man sich bewegen kann. Es gibt eine Fülle von Sportangeboten, auch Modesportarten. Teilweise weiß man gar nicht mehr, was man nun machen soll. Soll man, wenn man sich nun für Bewegung interessiert, nicht bei einfachen Übungen erstmal anfangen, auf einem Bein stehen, sich dehnen, sich vielleicht ein Theraband kaufen, in einen Turnverein gehen, anstatt vielleicht schon anfangen mit Slackline oder was weiß ich nicht alles. Also die einfachen Grundlagenübungen, das einfache Training zunächst mal ausprobieren und sich dann vielleicht entscheiden für auch eine andere Sportart oder Bewegungsart.
Ja, klar, Bewegungserfahrungen auf allen Bereichen zu sammeln, ist natürlich immer von Vorteil. Was machen Kinder? Kinder machen nichts anderes. Ja, Kinder fangen an, sich zu bewegen. Aber diese Bewegung wird uns irgendwann im Verlauf unserer Biografie aberzogen. Wir bewegen uns ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Und die Wiederaufnahme von Bewegung muss entsprechend auch attraktiv sein. Sie muss sexy sein, weil wenn sie nicht sexy ist, dann wird das Ganze wieder einschlafen. Aber ich glaube, dass das ein Punkt ist, also diese Bewegungserfahrung zu sammeln in allen Bereichen ist wichtig und schadet keinesfalls. Aber dann muss irgendwann eine Struktur in das ganze System und das heißt ja nicht, dass jetzt alle über einen Kamm geschoren werden, sondern jeder muss entsprechend seine Vorstellungen, seine auch Bedürfnisse abgeholt werden und dann in die entsprechenden Programme eingegliedert werden, wo er sich entfalten kann, wo er mitgestalten kann, wo er sich bewegen kann, wo er vielleicht auch seine Erfahrungen, die er selbst als Sportler hat, einbringen kann und Verantwortung dabei übernehmen kann. Ich denke, dass man im Bereich von Kindern und Jugendlichen, dass man da ansetzen muss, einfach Aufklärungsarbeit leisten muss, das Thema gesunde Ernährung beispielsweise in Schulen integriert. Wenn ich was zu sagen hätte, für mich wäre in der Schule Gesundheit ein Fach. Und wenn ich mir überlege, als ich damals studiert hatte, dann war im Gespräch die dritte Sportstunde flächendeckend. Die haben wir heute noch nicht flächendeckend. Also da liegt noch sehr, sehr viel im Argen. Und wenn wir von circa 30 Schulstunden ausgehen, dann zwei Sportstunden und zwei Stunden Kunst und Musik, aber alle anderen Fächer, letztendlich geistige Fächer, also da sind wir noch wirklich weit, weit entfernt und da ist noch viel zu tun.
Gerade im Interview war Dr. Bernd Gimbel, Doktor der Sportwissenschaft, Leiter zweier Gesundheitsinstitute und auch Autor des Fachbuches Körpermanagement, erschienen bei Springer. Auch er hat das Thema angesprochen, Sport und Bewegung. Wir hatten, ich erinnere mich, auch wenn ich jetzt durch diese Parcours immer laufe, diese Fitnessparcours, die jetzt an vielen, vielen Städten auch aufgebaut werden, also draußen Fitnessgeräte, hat eigentlich eine alte Tradition, Frau Hofschläger. Trimm dich Bewegung. Anfang der 80er Jahre, trimm dich fit, Wald, trimm dich Pfade. Ne? Kennen Sie noch so trimm dich Pfade? Haben Sie mal trainiert auf so einem Ding?
Ja, ich war früher auf so einem Waldtrimm dich Pfad. Ich fand das damals immer sehr schön.
Was war denn da so schön dran?
Naja gut, man ist in der Natur, macht natürlich noch mal mehr Spaß, man kann natürlich auch aussuchen und es war natürlich auch kein Leistungsdruck dahinter. Es war einfach die Freude an der Bewegung und man kann das ja auch mehrfach machen und in der Regel war das auch so, dass man eben vorher oder hinterher noch einen Waldspaziergang gemacht hat, was ja auch eine schöne Bewegung ist und das war dann mal eine Abwechslung so zwischendrin, haben wir gerne gemacht. Und ich erinnere mich auch noch gerne, habe ich eben erzählt, der Trimmi, das war so das Maskottchen der Trimmbewegung, Ripphemdchen, rotes Höschen.
Ripphemd, genau, Rippen unter Hemd, ja. Schießer-Man-Fit.
Genau, und den gibt es aber heute wieder. Der ist aber ein bisschen aufgehübscht. Der ist ein bisschen moderner, hat jetzt andere Klamotten und eine schickere Frisur. Also ich mag ihn immer noch gerne und man kann ihm auch auf Facebook folgen. Spannende Geschichte.
Diese Fitnessparcours, Lioba, die gibt es auch zum Beispiel in Köln. Ne? Also die sind relativ auch gut ausgestattet, muss man sagen. Also es gibt ein Fitnessfeld, wo Geräte stehen, wo wir auch beide immer laufen. Da laufen wir dran immer auch vorbei. Ab und zu trainieren wir auch da drauf. Aber das ist eigentlich ein gutes Angebot, was die Stadt da anbietet.
Ich sage da mal Fitnessspielplatz zu, weil das ist ja auch Erwachsene und Jugendliche anzieht und Kinder. Das sind ja auch Geräte dabei, so trampolinartige Sachen. Und man kann auf so einer Art Slackline da balancieren. Also es geht auch um Koordination und solche Sachen und wirklich Dinge, die auch Spaß machen. Aber das, ich finde das auch interessant, dass es solche Sachen gibt. Ich finde das toll, dass die Stadt das macht. Und man sieht daran, die sind immer wahnsinnig voll, diese Dinger. Die werden wahnsinnig gut angenommen. Also die Leute scheinen schon Spaß dran zu haben. Das ist auch eins meiner nächsten Projekte. Ich wollte ja demnächst mal mit einem Experten hingehen und mir diese Übung aber nochmal erklären lassen. Weil das ist vielleicht das Einzige, was man kritisieren kann, dass man dann da irgendwas macht und eventuell macht man es falsch, weil man halt jetzt nicht wirklich angeleitet wird. Da stehen zwei Erklärungen dran, glaube ich. Und viele waren da klar auch schon mal im Fitnessstudio und wissen ungefähr, was man wo machen kann. Aber man sollte sich das vielleicht einmal richtig erklären lassen von einem, der sich damit auskennt.
Du hast mir ein schönes Stichwort genannt gerade, und zwar Spielplatz. Es gibt auch was dem salutogenetischen Konzept entsprechen würde. Es gibt leider nur punktuell in Deutschland auch Mehrgenerationen-Spielplätze. Mhm.
Seniorenspielplätze gibt es auch.
Genau, Seniorenspielplätze, wo Kinder mit Älteren, wobei Ältere natürlich jetzt relativer Begriff ist, aber wo ganz bewusst Kinder und Ältere zusammengebracht werden und gemeinsam auf dem Spielplatz sich bewegen. Warum, Frau Fritsche, Sie als Physiotherapeutin, warum wird das so wenig in Deutschland bislang angeboten? Sind wir noch nicht reif für so eine Bewegung?
Warum, weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach auch um Geld geht. Also dass in der Fitnessbranche, so wie die heute ist, will jeder vielleicht auch dran verdienen. Also sowas dahinzustellen, wo wirklich mehr der Spaß im Vordergrund steht, ich glaube, das bringt ja definitiv kein Geld ein. Ja? Also das wäre die einzige Erklärung, die ich mir vorstellen kann. Ansonsten ist das genau das. Spielplatz sagt schon das Wort. Man kann sich ausprobieren, man kann es einfach mal eben machen mit allen zusammen. Ganz tolles Konzept.
Von Fitnesswahn und Präventionsgesetzen. Das ist unser Thema heute und ich begrüße nun am Telefon Professor Dr. Dieter Brotmann. Herr Professor Brotmann, können Sie mich hören?
Ja.
Wunderbar. Sie sind ein sehr engagierter, umtriebiger Mensch. Viele sinnerfüllte Beschäftigungen haben Sie mir geschrieben. Chefredaktion einer monatlich erscheinenden Zeitschrift Ihrer Kirchengemeinde. Vorbereitung eines monatlichen Lyrikseminars, Vorbereitung des literarischen Teils eines Konzerts, Musik trifft dich, Dichtung. Aber wir wollen heute mit Ihnen darüber sprechen, was Sportpädagogik und Sportunterricht mit Salutogenese zu tun hat. Sie sind einer der renommierten Persönlichkeiten in Deutschland, die sich schon sehr früh mit dieser Frage beschäftigt haben.
Ja, das ist im Grunde eine relativ einfach zu beantwortende Frage. Aus den Forschungen zur Salutogenese wissen wir ja, welches die zentralen Schutzfaktoren sind, die Menschen gesund bleiben lassen, obwohl sie, wie wir alle ja eigentlich, ständig einer Vielzahl von Risikofaktoren ausgesetzt sind. Und als Sportpädagogen sollten wir nun wirklich positiv mit dem Thema Gesundheit umgehen. Und wir sollten nicht immer wie die Kaninchen auf die Schlange auf das starren, was uns vor allen Dingen aus dem Bereich der Medizin an Risikofaktoren an die Wand gemalt wird. Und dazu formuliere ich einfach jetzt mal eine These: In einem Schulsport, der dazu beiträgt, die Schutzfaktoren für Gesundheit zu fördern, wird sich zum Beispiel das Thema Bewegungsmangel vielfach von selbst erledigen.
Wie müsste sich denn Sportunterricht verändern, auch vielleicht in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, vielleicht mit Kinderärzten oder Bewegungstherapeuten, Motopäden, Salutogenese-Experten?
Also Ich würde alle diejenigen, die Sie jetzt genannt haben, erstmal außen vor lassen. Sondern ich würde sagen, die Sportpädagogik sollte ihren eigenen Ansatz verfolgen. Und wenn wir wissen aus der Salutogenese, dass das eigene Tun als sinnvoll zu erleben ein ganz wichtiger Schutzfaktor ist.
Man redet dann von der sogenannten Selbstwirksamkeit auch unter anderem, ne?
Richtig, ja. Und wenn wir das nun wissen, dann sollten wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche am Ende die Schule nicht verlassen und den Schulsport nicht verlassen mit dem Gefühl, Sport ist nichts für mich, sondern sie sollten wenigstens in einigen Teilbereichen unserer großen, vielfältigen Bewegungskultur die Erfahrung mitnehmen, das ist etwas für mich, das mir dauerhaft Vergnügen bereitet. Da gibt es etwas, was für mich sinnvoll ist, indem ich einen Teil meiner Freizeit auch selbst gestalten kann.
Deshalb sind Sie ja auch, was die Forderung nach der täglichen Sportstunde angeht, mehr als skeptisch.
Richtig, richtig. Und zwar einfach deshalb, man muss ja Realist sein. Und ich bin wirklich während meiner ganzen Laufbahn im Grunde jede Woche mindestens einen Vormittag in der Schule gewesen mit Studenten und kenne die Realität. Und wenn ich mir vorstelle, unter den Bedingungen, unter denen heute Schulsport betrieben werden muss, dann kann man den armen Sportlehrer nur bedauern, der jetzt zum Beispiel 5-mal in der Woche unter diesen immer selben Rahmenbedingungen Schulsport organisieren und gestalten soll. So eine Turnhalle gibt nicht so viel her. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Geräten. Ein Sportplatz gibt nicht so viel her, dass man immer 5-mal in der Woche wirklich etwas Neues finden kann. Sondern hier müssen wir andere Möglichkeiten entwickeln und die Ganztagsschulen zum Beispiel, die eröffnen einem ja solche Möglichkeiten, wenn sie nämlich an den Nachmittagen einfach ein freies Angebot machen an vielfältigen Bewegungsaktivitäten, auch dadurch, dass man von außen Menschen hereinzieht, die etwas Besonderes, etwas Neues für Schüler anzubieten haben und nicht immer dasselbe, Leichtathletik, Rettorn, Handballspielen, Fußballspielen. Ja, ich glaube, das müsste eigentlich jedem klar sein, die Sportpädagogik ist an der Stelle überfordert.
Sie haben eine ganze Menge Bücher herausgegeben, auch Artikel geschrieben, auch wissenschaftliche Aufsätze gerade zu diesem Thema auch verfasst. Eines Ihrer Bücher ist Sportunterricht in Bewegung, erschienen 2002. Einige Dinge haben Sie schon angesprochen, wie sich Sportunterricht verändern müsste. Das Konzept der bewegten Schule sollte eigentlich viel mehr Einzug halten. Wir haben das gerade schon kurz angesprochen in der Sendung. Das heißt, die Bewegung nicht alleine auf den Sportunterricht abzuschieben, sondern der ganze Unterricht an sich in der Schule sollte bewegungsorientiert sein.
Ja, das auf jeden Fall. Und da gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Wenn ich nur mal ein ganz simples Beispiel nehme, meine Frau war Grundschullehrerin, die ließ in der Grundschule ein Diktat schreiben, stellte fest, so nach der Hälfte der Zeit fingen Kinder an, müde zu werden. Und wenn sie so guckte, häuften sich bei einigen Kindern die Fehler. Dann hat sie einfach abgebrochen und hat gesagt, ich merke, ihr seid K.O., lauft doch einfach mal raus auf dem Schulhof zu euren Bäumen. Das sind Bäume, die die Kinder selbst betreuten. Und dann kommen wieder zurück. Ja, und dann haben die das gemacht und dann anschließend haben sie weiter das Diktat geschrieben. Und die Zahl der Fehler im Diktat ging plötzlich wieder deutlich zurück. Das ist ein simples Beispiel. Was ein schlechtes Beispiel wäre, wenn jetzt Lehrer anfangen, während Unterricht plötzlich irgendwelche Gymnastikübungen durchzuführen. Das wäre schrecklich.
Ja. Sondern
es muss sich aus der Situation ergeben und dann natürlich die Möglichkeiten, die der Schulraum bieten könnte, wenn man nämlich den Schulhof nicht nur als Asphaltfläche gestaltet, sondern wenn man ein Schulgelände gestaltet, in dem Kinder auch während der Pausen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten haben und dann einen Geräteraum, in dem dann Geräte stehen, zum Beispiel Roller und Fahrräder und Einräder und was man alles sich denken kann, die Kinder dann herausholen dürfen und mit denen sie dann ihr Bewegungsleben da gestalten.
Mein Dank geht an Professor Dieter Brotmann für seine ausführlichen Bemerkungen zum Thema Sportpädagogik, Sportunterricht und Salutogenese. Ich erreichte ihn in Hannover. Haben Sie ganz vielen Dank. Grüße nach Hannover, Herr Professor Brotmann. Und ja, ich denke, dass wir uns bald wiederhören.
Ich danke auch. Es tut mir ja im Sinne der Salutogenese auch gut, gebraucht zu werden.
Das werden Sie. Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.
Die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu vom Fitnesswahn- und Präventionsgesetzen. Ja, wir haben gerade das Interview gehört, Frau Fritsche, mit dem Herrn Professor Brotmann, auch Salutogenese-Experte. Da fällt mir so ein bisschen die Frage ein, ist, wenn jeder selbst verantwortlich ist für seine Gesundheit, warum sind dann so viele Leute krank?
Weil der Prozess der Eigenverantwortlichkeit, ich habe ihn selber mit sehr viel Eigenerfahrung eigentlich durchgemacht, ja, der braucht viel Zeit. Der ist, also wir sind alle, oder nicht alle, aber viele sind in ihrer Selbstregulation eigentlich gestört heute, ja, und haben, so wie Theo Petzold die beschreibt, mit Wahrnehmung, Handlung und Reflexion, das ist der immer wiederkehrende Kreislauf in der Selbstregulation, können nicht, obwohl sie wissen, dass es ihnen gut tut, sage ich mal, sich zu bewegen. Sie schaffen es einfach nicht, das regelmäßig zu machen. Und dann reicht es nicht nur zu sagen, ja, mach aber, oder Angebote zu schaffen, sondern eigentlich gehört da eine Kommunikation, eine richtige Kommunikation. Was ist das Problem? Was braucht derjenige, ja, um dann doch in die Bewegung zu kommen? Dafür ist das ist eine individuelle Förderung und eine Förderung, die einfach auch Zeit braucht. Und meiner Meinung nach ist dafür die Gesellschaft noch nicht reif und das würde in dem Moment jetzt deutlich mehr Geld, vielleicht auch Kosten, Zeit kosten. Langfristig glaube ich nicht, dass wir darum drumherum kommen. Die Medizin wird immer besser, aber die Leute werden immer kranker. Ja, das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass es so nicht weitergeht.
Die Politik hat sich ja gleichwohl zum Ziel gesetzt, mehr auch die Prävention zu fördern. Das gilt auch für die Sportvereine, also dass die mehr Präventionskurse anbieten, auch zertifizierte Präventionskurse. Ist das für Sie, Frau Hofschläger, ein weiterer, wichtiger oder eher ein erster Schritt hin zu einer noch gesünderen Gesellschaft, dass die Politik jetzt sagt, okay, Vereine, ihr kriegt relativ wenig Geld und ihr seid auch am knappsten, das wissen wir alle, jetzt kommen die Präventionsgesetze, profitieren Sie in irgendeiner Form davon?
Ja, natürlich. Als Verein? Natürlich, also es ist jetzt schon ein bisschen einfacher geworden. Es ist ja auch immer eine Preisfrage. Es ist, Gesundheit kostet halt auch. Wenn die Kurse unterstützt werden und da mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, ist das gut. Und die Leute, die bei uns diese Kurse machen, sind hochqualifiziert. Auch diese Übungsleiterausbildungen sind nicht ganz billig, weil eben, klar, Qualifikation kostet Zeit und damit Geld. Ich sag mal so, es ist ja auch eine große Verantwortung, mit Menschen in der Prävention zu arbeiten, weil da kann man ja auch viel falsch machen. Insofern ist es für uns natürlich nochmal gut, dass es diese Gesetze gibt, aber trotz allem ist es ein erster Schritt, also da muss ich einfach nochmal zustimmen, weil letztendlich gehört ja noch viel mehr dazu. Wenn man das Ganze ganzheitlich sieht, dann glaube ich, da muss einfach noch viel mehr passieren, so gut das ist. Was ich auch gut finde, ist, die Kurse in den Vereinen öffnen natürlich nochmal allen Menschen die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Es gibt ja auch nochmal die Möglichkeit, sich nochmal für den Vereinsbeitrag zum Beispiel auch freistellen zu lassen, wenn man jetzt aus einem sozial schwachen Bereich kommt. Auch da ist ja viel getan worden. Das ist erfreulich, aber wie gesagt, es muss da doch noch mehr passieren. Aber als ersten Schritt, und ich denke, begrüßen wir das auf jeden Fall.
Kostet Gesundheit Geld?
Ja, viel Geld. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob ich mir jetzt das neueste Gerät anschaffe oder die neuesten Klamotten habe. Aber wenn es um eine Betreuung in kleineren Gruppen hat, mir eben auch, die Gruppen sind oft viel zu groß, umso kleiner die Gruppe, umso, sag ich mal so, gut, dann wird natürlich ein Übungsleiter doppelt angefordert. Ja, es kostet Geld. Und es wird da auch immer noch, klar, auch gespart. Wie gesagt, große Gruppen. Angebotsvielfalt, gibt es das auch zum Beispiel die Vielfalt der Angebote. Jeder hat ja, es gibt die Leute, die mit Rücken oder eine Krebsvorsorge oder Nachsorge brauchen. Es gibt diejenigen, die dann eher im Bereich, sage ich jetzt mal, Diät was machen wollen. Also jetzt nicht im Bereich Diät, aber Ernährung. Das muss auch individuell angepasst werden. Da passt nicht das eine Angebot unbedingt auf den anderen.
Wie kann man den DJK erreichen? Im Internet, nehme ich an, gibt es eine...
Ja, also da würde ich den DJK Diözesanverband Köln empfehlen, weil der kann dann entsprechend an die DJK-Vereine vor Ort empfehlen. Der weiß, welcher DJK-Verein zum Beispiel das Siegel Pro Gesundheit hat. Die Internetadresse ist www.djkdvköln.de und die Mitarbeiter sind sehr, sehr nett und helfen auf jeden Fall weiter.
Und jetzt nochmal zu meiner Kollegin Lioba. Ein Termin hast du schon genannt, ja, den 3. Mai. Wie kann man sich informieren? Im Internet gibt es so eine Anti-Diät-Club-Seite, wo Leute dann ohne Berührungsängste...
Ja, die ist gerade nicht up-to-date, muss ich leider zugeben. Aber wir informieren, im Magazin des Kölner Stadtanzeiger werden die ganzen Veranstaltungen angekündigt. Wir haben auch eine Wanderung wieder auf dem Programm im Mai, am 21. Mai. Und ich würde ja fast nochmal provokant sagen, Gesundheit kostet erstmal kein Geld. Denn den ersten Schritt zu machen, das kann ich ganz einfach tun. Ich gehe einfach raus, wenn ich Leute dazu brauche. Bitte bei mir anmelden im Anti-Diät-Club, das kostet nichts. Da kann man selber sagen, ich biete hier Joggen und so weiter an in Porz oder wo ich wohne. Oder man kann fragen, gibt es bei mir im Stadtteil eine Gruppe, der ich mich anschließen kann. Also Clubpate nennen wir diese Leute, die sich da zur Verfügung stellen. Clubpate kann man ganz einfach werden. Kann man mir eine E-Mail schreiben, club@ksta.de.
Nochmal club@ksta.de.
Genau.
Da können Sie die Lioba erreichen und auch den Anti-Diät-Club. Jetzt noch ganz kurz, bevor die Sendung ganz zu Ende geht. Frau Fritsche nochmal, Sie sind erreichbar unter der Internetadresse www.bewegende-lebensberatung.de.
Genau.
Genau.
Und ich arbeite im Einzelsetting und Gruppensetting und im Einzelsetting wie auch im Gruppensetting, also dass ich eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen Körper und Psyche mache, sondern erstmal natürlich im Gespräch einfach gucke, wo wirklich das Problem ist und wie ich in Richtung Gesundheit eben am besten begleiten kann. Und da werden die Ebenen immer wieder auch gewechselt.
Wir hoffen, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, dass wir Sie ein Stück hin zur Gesundheit begleiten konnten. Mein Name Peter Kolakowski, hatte ganz reizende, charmante Gesprächspartner hier. Ines Fritsche, Physiotherapeutin und salutogenetisch orientierte Beraterin und Coach und in der Ausbildung für Therapeuten tätig. Lioba Lepping, freie Gesundheitsjournalistin und Mitorganisatorin beim Anti-Diät-Club. Und Stefanie Hofschläger, Generalsekretärin beim DJK-Sportverband. Ich danke Ihnen, meine Damen, für das wunderbare, angenehme Gespräch, was ich mit Ihnen führen durfte. Nochmals vielen Dank. Ihnen allen an den Hörgeräten Gottes Segen und eine gute Zeit.